Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lost in Perfection, dem fast perfekten Podcast. Ich bin Suyin Kim und ich freue mich, dass Sie Ihren Weg zu diesem Podcast gefunden haben, denn offensichtlich beschäftigen auch Sie sich mit Perfektion und Perfektionismus. Entweder, weil Sie selbst zu Perfektionismus neigen oder Sie einen Beruf haben, der absolute Perfektion erfordert, weil jeder Fehler tödlich sein kann. So ist das zum Beispiel bei Bombenentschärfern oder, wie es in der Fachsprache eher heißt, bei der Kampfmittelbeseitigung. Ich spreche heute mit Dietmar Pübke. Er ist Fachgruppenleiter des Kampfmittelräumdienstes und Polizeifeuerwerker des Kriminaltechnischen Instituts im LKA Berlin. Und ich freue mich, dass ich ihn hier am Sprengplatz Grunewald besuchen darf. Hallo, Herr Pübke.
Ja, hallo, Frau Kim.
Jetzt habe ich gerade Ihren offiziellen Titel genannt, den Sie im LKA Berlin haben. Das heißt, Sie als Bombenentschärfer zu bezeichnen, wäre also eher falsch.
Falschen nicht direkt, ne? Aber es wäre nicht so die korrekte dienstliche Bezeichnung und auch nicht die korrekte berufliche Bezeichnung. Das ist ja ein Beruf und das eine Feuerwerker ist eine Berufsbezeichnung, die geht auf das Jahr so 1830 zurück. Das wissen die wenigsten, weil in der Zeit sind die ersten Kanonenkugeln eingesetzt worden, die sich zerlegt haben von Schwarzpulverladungen. Und da gab es Sprengstücke. Bei Schwarzpulver hat es nicht immer gezündet, dann gab es auch Blindgänger. Und Umgang mit Schwarzpulver hatten Feuerwerker aus der Lustfeuerwerkerei. Und da sind wir dann eben bei dem Feuerwerker, der dann an die Kugeln herangegangen ist und sie dann beseitigt hat, die halt blind gegangen sind. Und so entstand dann der Beruf.
Feuerwerker klingt aber ein bisschen so wie Silvester, ne? Das ist so der erste Gedanke, der mir dann kommt. Aber das hat damit natürlich gar nichts zu tun.
Überhaupt gar nicht. Ne? Dann wird auch immer wieder verwechselt und führt auch immer wieder zu Nachfragen. Aber ist auch immer ein ganz guter Grund. Man kommt gut ins Gespräch und man kann sich mal über Dinge unterhalten, die man nicht so gerne, nicht so oft hört.
Ja, das denke ich mir. Wann war denn die letzte Sprengung, die Sie selbst vorgenommen haben?
Die letzte Sprengung war in der Tat bei einer Bombenentschärfung. Und wir hatten ja in der Knieprode Straße am 24. Februar. Und nach der Entfernung der Zünder mussten diese gesprengt werden. Und ja, das habe ich dann getan.
Nun kann man ja nicht gerade behaupten, dass das, was Sie oder Ihre Kollegen machen, ein Spaziergang wäre. Ja, im Gegenteil, Sie riskieren Ihr Leben, um auch anderen das Leben zu retten. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, mit explosiven Dingen zu arbeiten? Wie war denn das bei Ihnen, als Sie angefangen haben?
Ja, das ist immer sehr speziell. Das ist bei auch jedem unserer Mitarbeiter anders, wie er zu dieser Dienststelle kam. Wir sind auf jeden Fall erstmal hundertprozentig freiwillig hier auf unserer Dienststelle und verrichten unseren Dienst hundertprozentig freiwillig. Und Voraussetzung ist in Berlin, so muss man erstmal sagen, dass der Feuerwerker ein Polizeibeamter ist. Polizeibeamter im gehobenen Dienst. Und wir sind deshalb auch Polizeibeamte hier im gehobenen Dienst und haben weitere Mitarbeiter, Tarifbeschäftigte, die uns dann unterstützen in unserer Arbeit. Aber wir bewegen uns, das ist auch das Schöne auf dieser Dienststelle, immer auf Augenhöhe. Der Feuerwerker, der Polizeibeamte hat eine höhere Verantwortung, aber er wird immer von dem Mitarbeiter unterstützt. Und beide müssen sich aufeinander verlassen können und abgestimmt sein. Und insofern ist es eigentlich auch egal, ob derjenige Polizeibeamter ist oder ein Tarifbeschäftigter, aber es ist halt eine formale Voraussetzung. Und das Schöne ist auch, sie werden nicht wirklich den Polizeibeamten von dem Tarifbeschäftigten bei uns unterscheiden. Weil der Polizeibeamte trägt keine Dienstgradabzeichen. Das ist so. Damit wir genau auch nach außen hin auch zeigen, dass wir mit unseren, dass wir alle auf dieser Dienststelle gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten und es völlig egal ist, ob jemand Polizeibeamter ist oder ob jemand Tarifbeschäftigter ist.
Ja, aber wie sind Sie denn selber zu dem Beruf gekommen, also Feuerwerker? Das ist ja schon sehr speziell. Sie hätten ja auch einfach nur Streife fahren können als Polizeibeamter.
Ja, das habe ich auch in der Tat getan am Anfang. Bei mir war es dann aber so, in meiner Kindergartenzeit sind wir mal spazieren.
Sie sagen jetzt nicht, Sie haben mit Feuer gespielt.
Naja, das auch, doch, doch. Aber das war nicht so, das war jetzt nicht so auch leidenschaftlich, doch gern, ja. Kann ich auch was zu sagen. Aber letztendlich war es so, wir sind einmal spazieren gegangen und ich wohnte, bin ja aufgewachsen im Siedlungsgebiet, wo ich immer noch wohne. Und dort wurde, wir haben mal ein Kampfmittel gefunden, ne, eine deutsche Panzerfaust. Weiß ich jetzt mit meinem Berufswissen. Und für uns Kinder war es hochinteressant, ne, was da gelegen hat. Und unsere Kindergärtnerin hat uns, das weiß ich noch, sofort weggeführt, ne, hat die Gefahr erkannt und sofort uns getrennt. Und war genau der entscheidende Fehler, den sie gemacht hat, auch nicht weiter darüber gesprochen, weil damit wurde es ja erstmal richtig interessant. So, und dann war die Frage, was ist denn da? Und man konnte es nicht erklären und war so der erste Kontakt, diese Neugierde also, was erwartet einen da? Letztendlich kamen dann noch Dinge hinzu, bin sehr oft mit meinen Eltern in Museen gegangen, auch dort standen dann teilweise Relikte aus dem Ersten und aus dem Zweiten Weltkrieg und auch da haben mich meine Eltern von weggezogen und dachte, ja, nee, und wollte nicht drüber reden. Und war der nächste Fehler. Und schon war man halt in dem Thema interessiert und habe mich dann selbst belesen und habe gedacht, ja, das ist eigentlich eine interessante Tätigkeit. Und vor allem stand für mich am Anfang die Frage, wie funktioniert es denn überhaupt? Ja, also wie funktioniert denn so, dass so ein Stahlkörper so detonieren kann, diese Energiefreisetzung hat, diese Splitter sich bilden, das muss ja irgendeine Grundlage haben. Und damit war eigentlich das Interesse für den Beruf geweckt und habe es jetzt geschafft. Ich glaube, mein Traumberuf, ja.
Das finde ich toll. Das ist zu hören, so mein Traumberuf ist es, Bomben zu entschärfen. Es gibt eine Webseite, die heißt Die Unverzichtbaren. Das ist eine Seite vom Deutschen Beamtenbund, wo halt für Ausbildung oder auch für Stellen im öffentlichen Dienst geworben wird. Und da wird auch für die Arbeit im Kampfmittelräumdienst geworben. Und da steht drin, das muss ich jetzt einfach mal vorlesen. Wenn ihr dazu noch Spaß am Kick des unberechenbaren technisches Geschick, einen kühlen Kopf und eine rasche Auffassungsgabe mitbringt, kann es schon fast losgehen. Das klingt ja schon ein bisschen wie ein Abenteuerspielplatz, zumindest in der Wortwahl. Und das ist es ja bei Weitem nicht. Aus Ihrer Sicht und mit Ihrer Berufserfahrung, was ist denn das Wichtigste in Ihrem Beruf? Und wer kann sich denn überhaupt auf so einen Job bewerben?
Ja, also so wie sie da formuliert worden ist, sagt man, aha, okay, das ist halt zeitgemäß. So, ne? Letztendlich würde ich nicht ganz mittragen, ist nicht so meine Art. Also so würde ich es nicht sehen wollen. Deshalb auch die Frage, was muss man denn mitbringen? Also zum einen erstmal definitiv eine technische Neugierde. Eine Neugierde, wie ist denn ein Körper aufgebaut? Ein Körper, egal jetzt technischer Natur, ne? Wie ist ja auch wie funktioniert ja, welche Einzelteile, wie kann man ihn denn auseinandernehmen? Das ist der entscheidende Punkt, ne? Und wie kann man ihn auch wieder zusammensetzen und welche Werkzeuge brauche ich dafür? Und diese Neugierde, die muss in einem drinstecken. Ne? Und wenn man die nicht hat, dann ist es schon schlecht, weil letztendlich müssen wir an die Kampfmittel rangehen und müssen uns immer wieder die Frage stellen, wie ist der dann aufgebaut, damit wir dann die Veränderungen erkennen. Und dann muss man auch weiterhin mitbringen, Lernwille, sein Leben lang. Also man lernt wirklich bis zum letzten Tag des Dienstes, weil wir benötigen für unsere Tätigkeit 18 Lehrgänge. Sind staatlich geprüfte Lehrgänge und diese enden immer mit einer mündlichen, praktischen und schriftlichen Prüfung. Einige Lehrgänge muss man alle 5 Jahre wiederholen und man kann doch gut und gerne auch mal durchfallen. Und insofern muss man wirklich lernbereit sein. Ja, und eine gesunde Neugierde sollte man haben auf alles Neue. Man sollte insofern auch ein technisches Interesse haben, zu gucken, was ist denn technisch möglich, was ist denn in der Industrie vorhanden, was kann man denn für unsere Tätigkeit nutzen. Welche Materialien gibt es denn? Und da muss man auch immer einen Blick für haben und muss immer gucken, kann man das nehmen? Da gibt es nur Ja, Nein und mal ausprobieren. Also man muss immer neugierig sein. Und bewerben kann man sich, ist eine innerbetriebliche Bewerbung letztendlich innerhalb der Behörde. Man ist zunächst einmal Polizeibeamter. Man fängt als Polizeibeamter im mittleren oder im gehobenen Dienst an, das ist völlig egal. Und da muss eine Stelle frei sein, na klar, oder eine Stelle frei werden. Wir sind in einer glücklichen Lage, wenn Mitarbeiter in die Pension gehen, dass wir dann bereits schon den Wissenstransfer so 3-4 Jahre vor Ausscheiden des Kollegen hier durchführen können. Das heißt, unsere Nachwuchskräfte sind 3-4 Jahre vor der Pensionierung des alten Feuerwerkers dann hier schon auf der Dienststelle, werden ausgebildet in Theorie und Praxis und werden dann die Tätigkeit herangeführt.
Das ist ja auch wertvolles Wissen, was vermittelt wird. Vor allen Dingen, weil Sie ja auch vorhin nochmal erwähnt haben, dass Sie als Kindergartenkind diesen Sprengstoff entdeckt haben, was ja uralt ist. Und viele denken ja bei Bombenentschärfung erstmal so an James Bond, da muss man zwischen roten und blauen Kabel entscheiden. Ja, okay. Aber das ist ja hier in Berlin und Brandenburg vor allen Dingen nicht der Fall oder in ganz Deutschland. Da liegen ja so viele noch nicht hochgegangene Bomben rum. Woher nehmen Sie denn das Wissen, was diese ganzen Sprengmittel betrifft? Weil das sind ja unterschiedliche ja auch. Ja, und da muss man ja auch wissen, okay, wie kann man denn diese Bombe jetzt entschärfen? Und wenn man sie sprengen muss, welche Detonation ist zu erwarten? Also ich meine, das ist ja ein Wissen. Woher nehmen Sie das?
Ja, es gibt einige Lehrgänge, das ist dann die Theorie. Ne? Es gibt so Sprenglehrgänge, da lernt man den Umgang mit Explosivstoff, mit Sprengstoff, mit Zündern. Wie gehe ich damit um, wie kann ich etwas sprengen? Man kann ja Gebäude sprengen, das kennt man mit Schornsteinen und dergleichen. Und man kann diese Stoffe dann eben auch nehmen und kann damit auch die Munition sprengen. Das geht. Und dann ist es ist zum einen die Theorie aus diesen Lehrgängen. Es gibt viel Fachliteratur, die muss man dann lesen. Man muss wirklich lesen, man muss lernwillig sein, das gehört halt wirklich dazu. Und dann ist es die Berufspraxis, die man bekommt. Und darum ist man ja auch 3-4 Jahre vor Ausscheiden des Kollegen hier am Ort. Und dann wird wirklich von Anfang an gezeigt, was passiert, was kann man machen, was sollte man tunlichst sein lassen. Und dann wird man in der Praxis sofort mitgeführt. Man hat also nicht nur die Ausbildung auf der Dienststelle, sondern hat wirklich den Einsatz. Man ist dabei und ab ersten Tag des Dienstantrittes ist man noch bei Bombenentschärfung dabei. Also sofort, der Neue ist definitiv dabei. Und bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann wird ja dann auch bei der Bombenentschärfung nicht mehr dabei sein, wenn es dann wirklich in die heiße Phase geht. Aber ab der zweiten, dritten Entschärfung wird er auch da dabei sein, weil er dann einfach nicht mehr zu schützen ist. Es ist ja seine Tätigkeit, die muss er ja irgendwann mal durchführen. Und deshalb kann man nur sagen, Theorie und Praxis und das im Berufsleben.
Das heißt also, in der Ausbildung wird schon auf Perfektion Wert gelegt, dass man halt wirklich sich die Bücher durchliest, sie wahrscheinlich dann auch noch auswendig runterbeten kann, ist das so? Ich meine, es geht ja immerhin um sehr ernste Themen hier.
Genau. Ja, wir haben Bücher, na klar, Sie haben es gerade angesprochen, es gibt ja jetzt auch viele digitale Medien, viele Datensätze, viele Datenbanken und die muss man nutzen, ja klar. Und man muss halt lesen und man muss sich technische Zeichnungen aneignen können. Also es gibt die Munitionskörper als Maschinenbau und Chemie und letztendlich gibt es technische Zeichnungen, die muss man einfach lesen können. Und ich muss einen Gewinde erkennen können, ich muss erkennen können, ob Materialien zusammengebördelt sind oder ob sie nur zusammengepresst sind. Und diesen Aufbau muss man grundlegend im Kopf haben. Wie sind denn Kampfmittel grundlegend aufgebaut? Es gibt so bestimmte Grundsätze. Und das muss ich wissen. Dann muss ich wirklich Zünderkunde mir einbringen. Ja, also ich hatte in meiner Ausbildung beispielsweise 52 Zünder, die musste ich innerhalb von 7 Wochen lernen. So, die musste ich können, die werden abgefordert. Ja, das ist Lebensversicherung, das muss man haben. Ne? Und dass man davon einige möglicherweise sein Berufsleben nicht wieder sieht, ja, das ist dann halt Beiwerk. Ja, und es gibt dann, jetzt muss ich erstmal überlegen, kurz.
Es ging vor allen Dingen um Perfektion, ne? Also, dass man da schon wirklich sehr perfekt auch sich vorbereiten muss, einfach auf den zukünftigen Job.
Ja, und das fängt letztendlich diese Vorbereitung bei den grundlegenden Dingen auch der Chemie an. Man hat auch Chemie der Kampfmittel und der Explosivstoffe. Physik ist eine Grundlage, die man haben sollte und auch haben muss und auch eine Ausbildung berücksichtigt wird. Da fragt man sich schon, ist das wirklich notwendig? Ja, es ist notwendig. Auch Physik ist notwendig, weil wir haben mit Naturgesetzen zu tun und diese setzen sich um und die muss man beeinflussen können.
Jetzt haben Sie ja vorhin schon ein bisschen geschildert, was man mitbringen muss, um in diesen Beruf einzusteigen, um die Ausbildung auch zu machen, also technisches Know-how und auch Interesse natürlich. Aber wie sieht es denn eigentlich mit der mentalen Verfassung aus? Weil das ist ja auch ganz wichtig. Man muss ja auch schon eine gewisse Coolness mitbringen, aber die hat man ja nicht immer. Man weiß ja, was da dran hängt an so einem Job, an so einem Einsatz. Wird das auch getestet?
Ja, es wird beobachtet. Also es ist ja grundsätzlich so, wir sind ja Polizeibeamte und Polizeibeamte haben ja nun mal eine gefahrengeneigte Tätigkeit. Also wir waren alle schon in der Situation, dass wir nicht wussten, was bei einer Streitigkeit hinter der Wohnungstür vorgefallen ist. Und wenn die Wohnungstür geöffnet wird, dann steht man ja von einer Sekunde in die andere in einer Situation, die man sich vorher zwar erdenken kann, aber man ist halt mittendrin. Und insofern leben wir mit Gefahren. Was wir jetzt machen, wir gehen einfach nur noch einen Schritt weiter, dass wir sagen, es gibt die Gefahr und wir drehen uns nicht um und gehen weg, sondern wir bleiben dran und wir schauen, wie wir uns vor der Gefahr schützen können und vor allen Dingen, wie wir sie beseitigen können. Dass es dabei zu Nachteilen für Gesundheit und Leben kommen kann, das ist in jeder dienstlichen Ausübung so. Die meisten verstorbenen Polizeibeamten im Dienst sind nicht wir, sind letztendlich Streifenpolizisten. Und insofern ist dieses Thema vorhanden, aber es wird, ist nicht im Vordergrund da. Es wird weggeblendet. Wenn man das nicht kann, dann kann man diese Tätigkeit auch nicht ausüben. Man muss auch eine gewisse Berufsfreude dabei haben und die hat man, indem man sich letztendlich, wie Sie sagen, perfekt vorbereiten kann. Es stehen alle Möglichkeiten offen. Wenn etwas benötigt wird, dann bekommen wir die Unterstützung und das ist auch ein gutes Gefühl. Wir werden nicht bevorzugt behandelt, aber wenn man etwas begründet, dass man etwas schnell und dringend braucht, dann bekommt man diese Ausrüstung schon und das ist schon ein ganz gutes, sicheres Gefühl, das man dabei hat.
Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wenn man auf Streife fährt und dann kommt man in so einen Haushalt rein, wo zum Beispiel, ich sage jetzt mal im extremsten Fall, Kinder misshandelt wurden oder so, dass das vielleicht noch andere Spuren hinterlässt, als wenn man jetzt vor Ort ist und eine Bombe entschärfen muss. Ne? Natürlich weiß man um die Verantwortung bei der Entschärfung dieser Kampfmittel. Nichtsdestotrotz, wenn man das Leid, das persönliche Leid richtig sieht, das ist sicherlich eine ganz andere Qualität.
Genau, und insofern gibt es auch ganz unterschiedliche Charaktere bei der Polizei. Ne? Es gibt ja auch Mitarbeiter, die sind in Büros tätig und machen da eine ganz hervorragende Tätigkeit. Das könnten wir hier nicht unbedingt so leisten, weil wir dafür letztendlich nicht die Charaktere sind. Wir brauchen Praxis, wir brauchen den Umgang, wir brauchen nicht den Nervenkitzel. Das muss man ganz klar sagen, dann ist man hier auch falsch. Ne? Wenn man hier bei uns im Kampf- und Räumdienst seine Tätigkeit aufnehmen will, dann gibt es ja ein Vorgespräch. Wir haben beispielsweise begonnen bei unserer Nachwuchsgewinnung. Wir haben einen Informationstag gestaltet, wir haben gezeigt, was wir alles machen. Wir machen nicht nur Bombenentschärfung, es gibt ja auch Handgranaten, die müssen auch beseitigt werden. Das ist eigentlich so unser Hauptfeld. Und wir haben das gezeigt, wir haben gesagt, was wir machen, welche Tätigkeiten haben, wie wir unseren Dienst verrichten, mit welchen Zeiten, dass er auch zu völlig unmöglichsten Zeiten stattfinden kann. Da kann ich auch noch dazu kommen bei einer Bombenentschärfung. Und insofern waren wir da sehr offen. Und das ist dann noch eine andere Dienstausübung als die, die nach reinem Dienstplan abläuft. Der Dienstplan wird hier mal sehr schnell umgeworfen und der Tag geht auch nicht mal schneller als 8 Stunden in die Länge, sodass wir wirklich 12 bis 13 Stunden Dienst verrichten. Das geht. Und dass wir dann noch anschließend in der Nacht dann hier auf der Dienststelle schlafen, weil wir es nicht mehr nach Hause schaffen werden, weil ja der nächste Tag auch schon wieder auf uns wartet. Also dieser Wechsel, der ist recht kurz. Und der entscheidende Punkt ist dabei auch, wie die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner darauf reagiert. Der muss es mittragen. Der muss das gesamte Familienleben muss damit mitgetragen werden. Ansonsten kann ja der Feuerwerker die Tätigkeit gar nicht ausüben.
Ja. Jetzt haben Sie es gerade schon angedeutet, dass ja eigentlich Ihr Job so bestimmt wird durch unregelmäßige Arbeitszeiten. Erzählen Sie doch mal, wie ist das denn dann auch? Oder vielleicht auch bei dem letzten Einsatz. Wie war es da? Ich weiß nicht, war das tagsüber? Ich meine, ich höre morgens, wenn ich dann Radio höre, ja, der Bereich XY musste weiträumig abgesperrt werden. Bitte nehmen Sie einen Umweg, weil da findet gerade eine Bombenentschärfung statt. Also das hört man fast täglich im Radio, gerade in Berlin und Brandenburg, da liegt so viel rum. Aber wie war denn das bei Ihrem letzten Einsatz?
Ja, bei dem letzten Einsatz war es folgendermaßen, die Bombenmeldung kam rein, der Verdacht so gegen 14.30 Uhr, also rein hier bei uns auf der Dienststelle kam ein Anruf an, dass ein Kollegen vor Ort stehen und sie haben dann möglicherweise eine Bombe und haben auch ein Foto geschickt. Das ist dann auch schon mal ganz hilfreich. Die Kollegen haben sich das Foto angesehen und haben gesagt, ja, das wird schon eine Bombe sein, so nach den Formen, nach der Größe so, ist es möglich. Sind dann auch sehr schnell dann zum Ort gefahren. Ich war noch mitten in einer Besprechung gewesen und die Besprechung war dann auch zu Ende und dann hat sich alles gerade überschnitten und lief dann so den Flur entlang auf einer anderen Dienststelle und da kam mir einer entgegen und sagte, oh, ihr braucht hier ein Vermesser, habe ich gerade gehört. Und ich dachte, oh, wie, warum Vermesser? Also schon mal für mich dann der interne Hinweis, zur Dokumentation müssen wir die Lage der Bombe dokumentieren und dazu brauchen wir halt einen Vermesser. Ne? Polizeieigene Vermesser kommen dann zum Ort und er hat, okay, dann habe ich dann angerufen und siehe da, ja, diese Sache hat sich bestätigt. Man hat mir dann kurz die Straße und Hausnummer gesagt, was man gerade vorhat, was man gerade macht. Und dann bin ich dann halt dann auch mit Eilauftrag zum Ort gefahren.
Wie ist denn die Bombe entdeckt worden?
Ja, das war eigentlich der Klassiker für Berlin, das war der Baggerfahrer. Der Baggerfahrer, der eine Baugrube ausgehoben hat und dieser Baggerfahrer war schon etwas älter in den Lebensjahren und er hatte einen harten Widerstand gemerkt. Baggerfahrer können sehr feinfühlig mit den großen Maschinen, auch mit den kleinen Baggern arbeiten. Und er merkt schon, da ist ein großer Widerstand und hat dann angefangen ein bisschen zu ziehen und sagt, oh, der bewegt sich nicht, also nicht wie ein Findling, der normalerweise so mitkommt, entweder eine Leitung oder irgendwas anderes, so. Der war so sensibilisiert, dass er auch mit Kampfmitteln gerechnet hat. Und das war schon mal gut. Er hatte schon mal eine Bombe mit seinem Bagger freigelegt. Und insofern war er schon in diese Situation schon gedanklich vorbereitet. Ja, und dann war es dann auch so. Ne? Er hat dann den Körper da freigelegt, der da so Widerstand geleistet hat. Feinfühlig, muss man sagen. Ansonsten hätte man nicht so wenig gesehen von der Bombe. Sie lag ja recht schräg. Der Kopf wurde freigelegt mit dem Kopfzünder und dann hat er seine Arbeiten eingestellt, die Polizei gerufen, dann kamen die Kollegen vom Polizeiabschnitt zum Ort und dann, das ist auch das sehr Schöne in Berlin, auch so, wie wir organisiert sind, es ging in Minuten schneller, waren dann weitere Kollegen vor Ort der Polizei für die Absperrung, die Feuerwehr wurde sofort nachalarmiert für mögliche Evakuierungen und dergleichen. Und als ich dann schon zum Ort kam, wurde schon die Befehlsstelle der Polizei entfaltet, es wurde die Befehlsstelle der Feuerwehr entfaltet und waren die ersten Absprachen zu treffen, welche Unterstützung brauchen wir und insofern lief das wieder perfekt.
Und wie weiträumig musste damals wirklich abgesperrt oder auch evakuiert werden?
Wir haben einen Absperrradius von 500 Meter gewählt, also Radius, dann wir haben einen Durchmesser von 1000 Meter, das ist sehr viel für Berlin, ne, muss man ganz klar sagen. Ist aber so, wenn wir eine Bombe entschärfen und diese detoniert uns bei der Entschärfung, dann wird sie sich mit aller Kraft entfalten. Und diese Bombe, Kampfmittel überhaupt, sollen ja zerstören und töten. So, und das ist unverhandelbar. Punkt. Ja. Und das wird sie auch tun. Und wenn wir diese Kampfmittel sprengen, dann versuchen wir, die Sprengwirkung zu reduzieren. Die Druckwelle, den Splitterflug, die Hitze, die dabei entsteht. Aber bei einer Entschärfung, wenn wir keinerlei Schutz um die Bombe rum aufbauen können, dann wird uns die Hai detonieren und dann werden die Splitter auch 400 Meter weit fliegen. Und insofern haben wir dann die 500 Meter Sicherheitsradius gewählt, um wirklich sicher zu gehen, wenn sie dann bei der Entschärfung sich umsetzt, dass da wirklich keiner weiter zu Schaden kommt.
Wenn Sie sich dann so eine Bombe angucken, können Sie da schon abschätzen, oh, das wird schwierig? Oder sagen Sie, nee, das kann man gar nicht machen, wir müssen hier sprengen. Können Sie das da schon sehen?
Ja, das geht sehr schnell. Also teilweise sind es Sekunden, in denen man das schon sehen kann. Weil die erste Frage, die sich ja für uns stellt, wenn wir immer zum Ort kommen, ist es überhaupt ein Kampfmittel? Ne? Ist es denn überhaupt Munition? Wir reden ja nicht nur von Bomben, von Handgranaten, größeren Granaten, Gewehrmunition und dergleichen. Und in Berlin haben wir ein jährliches Fundaufkommen von 30 Tonnen Kampfmittel. Und die Bomben, wir haben so 10 Bomben, Großbomben ab 50 Kilo im Jahr in Berlin. Das ist der geringere Teil von den 30 Tonnen. Und insofern sind wir immer in der Situation, erstmal zu gucken, ist es überhaupt Munition? Ja, nein, geht's da nur. Ne? Und wenn ja, dann welche Nation? Wie ist die aufgebaut? Das muss sofort im Kopf ablaufen. Wie ist die aufgebaut? Wo sind die Zünder? Und wie ist denn der Originalzustand im Vergleich zu dem Zustand, den ich jetzt vorfinde vor Ort? Insofern musst du schon den Aufbau von Zündern kennen, den Aufbau der Munition kennen. Manchmal haben wir auch nur Fragmente, weil die Munition kaputt ist, weil sie einfach durch die lange Lagerzeit in der Erde so verrostet ist, dass auch nicht viel zu erkennen ist, ne? Oder dass sie auch kaputt gerostet ist. Kann auch sein. Dass sie manchmal regelrecht zerbröselt. Und dann wird es besonders gefährlich, weil dann werden die Sprengstoffe freigelegt. Und dann musst du wirklich wissen, wo ist denn hier der Zünder? Ist denn der Zünder überhaupt noch so, dass er angefasst werden kann? Und das bedarf immer einer großen beruflichen Praxis. Das kann man nicht erlesen in irgendeinem Hörsaal auf dem Foto sehen. Das muss man wirklich vor Ort sehen und das bekommt man dann in der Praxis beigebracht.
Naja, es ist wie in der Chirurgie, ne? Also man kann sich ja noch so viele Filme angucken, aber wirklich lernen tut man ja erst, wenn man wirklich anfängt zu operieren.
Ne? Ja, das kann man so vergleichen, genau. Ja, und insofern ist dann auch bei einer Bombe, ne? Das ist dann ein großer Sprengkörper. Dann muss man sehen, wie groß ist der denn nun wirklich? Welche Nation ist diese Bombe? Dann muss sofort abgehen, wo sind die Bombenzünder? Welche Bombenzünder können in dieser Bombe verbaut sein? Dann werden die Bombenzünder gesucht an der Stelle, an der man sie erwartet. Die werden dann freigelegt, soweit wie mal wie nötig. Und dann schaut man, sind die Zünder ausgelöst? Gibt es auch nur Ja, Nein? Und wenn sie ausgelöst sind, dann muss man fragen, oh, wie weit sind sie dann ausgelöst? Sind komplett, dann sollte nicht mehr viel dran gedreht werden oder sind sie dann beschädigt? Sind sie dann innerhalb der Bombe so beschädigt, dass da auch gar nichts mehr geschraubt werden kann? Und danach, nach diesen Erkenntnissen, entscheide ich dann, wie ich die Bombe entschärfe.
Das heißt aber, Zeit spielt schon eine ganz große Rolle, ne? Wenn dann so ein Sprengmittel entdeckt wird und Sie müssen dann innerhalb kürzester Zeit herausfinden, was ist der Zustand, aus welchem Land kommt das und so weiter. Und dann müssen Sie entscheiden, was gemacht wird. Zeit ist offensichtlich auch ein ganz wichtiger Faktor.
Ja, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall muss man sich auch die Zeit dann nehmen, um dann die Bombe zu identifizieren. Es ist natürlich auch ein Druck da, ne? Die Kollegen warten auf den Feuerwerker, der kommt, steigt aus dem Auto, spricht sich kurz mit den Kollegen ab und wenn er dann geht er zu dem Kampfmittel hin und wenn er wiederkommt, dann erwartet man ja eine Antwort, berechtigterweise, die sie auch bekommen können. Ne? Und in dieser Zeit muss der Feuerwerker dann sehen, muss das Kampfmittel identifizieren und muss seine weiteren Maßnahmen schon festlegen. Und muss dann auch schon wissen, was mache ich? Brauche ich noch Unterstützung? Wenn ja, von wem? Und dann sollte man innerhalb von 10, 15 Minuten sollte klar sein, in welche Richtung die Maßnahme läuft, ja.
Das ist ja schon recht schnell. Wie ist denn das, wenn Sie dann selber dann vor Ort sind? Also ich meine, Sie haben gerade von Druck gesprochen bei den anderen Kolleginnen, aber wie ist es denn bei Ihnen? Ne, Sie wissen ja erstmal gar nicht, womit habe ich es dann am Ende zu tun. Und wenn Sie sehen, das wird hier ganz schön heikel, kommt dann nicht auch Druck auf oder vielleicht auch Angst?
Nee, also Angst kommt nicht auf. Also nicht bei mir, auch nicht bei den anderen Kollegen. Dafür weiß man eigentlich zu genau, was man macht und was man machen kann, was man nicht machen sollte. Und insofern ist es einfach nur eine Kalkulation. Und Angst ist ein schlechter Begleiter, den hat man auch nicht, weil man letztendlich ja in diese Situation, in die man ja steht, nicht reingeworfen wird. Man wächst ja rein. Ja, nicht umsonst nehmen wir die neuen Kollegen sofort mit. Also die sind in der Situation drin. Und wenn sie dann irgendwann feststellen, nach 2 oder 3 Monaten, es geht nicht, dann ist es kein Thema. Dann werden sie diese Tätigkeit auch nicht weiter ausüben. Das ist völlig normal. Aber wenn man dann drüber hinweg ist, dann sieht man, was man ja kann, was man machen kann. Man hat doch Selbstbewusstsein und sagt, es klappt. Und insofern denkt man da nicht dran. Das ist völlig außen vor. Man hat eine Aufgabe, die ist zu erfüllen. Und dann guckt man nur noch, wie kann ich sie erfüllen, welche Unterstützung brauche ich, was kann ich alleine machen und wie mache ich es denn hier überhaupt. Und finde ich immer wieder eine recht interessante Aufgabe, weil es ist immer wieder neu. Ne? Jedes Mal ist es eine neue Situation und jedes Mal kann ich mich neu darauf einstellen und mich auch neue Ideen haben. Und finde ich wunderbar, ist perfekt.
Das klingt nach einem völlig spaßigen Beruf.
Ja, sicher.
Aber ich meine, wie ist es denn, weil Sie ja selber gesagt haben, man muss da sehr genau sein, man muss in der Ausbildung schon sehr genau sein, man muss die ganzen verschiedenen Arten der Sprengmittel kennen. Sie mussten innerhalb kürzester Zeit, 52, ja, ne, mussten Sie auswendig lernen und wahrscheinlich ist es auch empfehlenswert, das auch immer wieder zu wiederholen, weil man kann ja auch was vergessen. Mhm. Wie ist es, wenn Sie zum Beispiel mit neuen Kolleginnen zu tun haben, die in diesen Bereich rein wollen, aber da haben Sie das Gefühl, nee, die nehmen den Job nicht ernst genug. Da muss hier wirklich perfekt gelesen werden, es muss drin sein, es muss in die DNA übergehen. Wie gehen Sie dann mit solchen Kolleginnen dann um?
Na, die Fälle hatten wir so noch nicht. Deshalb bin ich auch vorhin kurz abgekommen für unsere Nachwuchsgewinnung. Also dass dieser Informationstag, den ich schon mal gesagt hatte, den wir da gemacht haben. Als wir damit durch waren, waren insgesamt so 50 Kollegen, gesagt, also wer jetzt Interesse an unserer Tätigkeit hat, der möge sich bewerben. Kurze Bewerbung schreiben, ne? 3 Zeilen genügen mir, ich weiß, worum es geht, ne? Muss jetzt nicht ein langer, ausführlicher Text sein und dann kommen wir ins Gespräch. Und so haben wir das auch getan. Wir haben letztendlich von 17 Bewerbungen gehabt und haben mit allen 17 Bewerbern gesprochen. Das Gespräch dauerte dann so locker mal so 2 Stunden, 2,5 Stunden, 3 Stunden, je nachdem. Und wir haben uns über alles Mögliche unterhalten, über Gott und die Welt und wie wir unsere Berufsauffassung haben. Wir haben ja den gleichen Beruf, ne? Ich habe alles Polizeibeamte. Und wie man dazu hingekommen ist. Und dann merkst du schon, könnte es funktionieren, ne? Ja, nein. Das ist ja auch ein sehr schmutziger Beruf, das muss man auch mal sehen. Also so wie ich jetzt hier so sitze, bin ich sehr sauber, wie Sie mich in meiner Kleidung hier so sehen, ne? Sie brauchen sich bloß meine Schuhe ansehen, ne? Die sind jetzt nicht geputzt. Insofern, wir sind immer mit schmutzigen Dingen umgeben und das muss man auch können. Wir gehen rein in Baugruben, die sind gerade mal 1 Meter breit. Da muss sich der Feuerwerker reinzwingen, weil halt der Körper da unten gefunden worden ist. Und da rieselt Schmutz nach und der Körper selber ist ja verrostet, verdreckt. Und einen entsprechenden Charakter musst du haben, dass du sagst, okay, ist halt schmutzig, aber mach's trotzdem. Das ist das Problem, ne? Kann mich anschließend wieder waschen oder kann mich irgendwie schützen? Also, was soll's?
Aber das finde ich so lustig, dass Sie das schildern. Für mich wäre das, glaube ich, eher zweitrangig, weil ich denke mir jedes Mal, okay, Schmutz ist jetzt für mich nicht so wichtig. Ja. Wie gehe ich mit diesem Sprengmittel um? Das ist doch für mich eigentlich der Fokus.
Ja, klar, aber letztendlich ist es dann auch der Charakter, der dann daran geht, ne? Also, wenn jemand diese schmutzige und auch körperlich schwere Tätigkeit, Kampfhund kann immer kurz 45 Kilo wiegen oder noch schwerer sein. Das muss dann halt von händisch bewegt werden. Insofern muss man einfach ein ganz bestimmter Typ sein, der das dann machen kann. Und deshalb legen wir auch einen Wert darauf, es sollte schon irgendwo ein erlernter Beruf sein. Eine Technik, Elektrotechnik. Und weil man letztendlich Maschinen bedienen muss, man muss sich Werkzeuge selber bauen, man muss handwerkliche Fähigkeiten haben. Ne? Also wenn jemand eine Flex erklären muss, dann ist es schlecht. Ne? Das sollte nicht vorkommen. Und das finden wir aber alles in solchen Gesprächen heraus. Darüber kann man reden. Dann ist die Frage, die ganz klar zu stellen ist, diese Tätigkeit kann hier Nachteil für Leben und Gesundheit bedeuten. Das muss klar sein, da kann sich derjenige dann auch nochmal gut und gern überlegen, ob es wirklich so seine Sache sein kann. Und die nächste Frage, und sind meistens immer völlig erstaunt, wo ich dann auch immer stelle, also wenn es Männer sind, ne, was sagt deine Frau, was sagt dein Lebenspartner, was sagt denn zu Hause dazu? Wissen die überhaupt von deiner Bewerbung hier bei uns? Ne? Und ich schon dachte, oh, nö, das mache ich dann nachher. Also, das ist eine schlechte Ausgangslage. Ne? Weil ich kann ja einfach mal schildern, wie meine vorletzte Bombenentschärfung abgelaufen ist. War Sonnabend 18 Uhr, meine Frau, wir wollten noch den einkaufen gehen, ne? So den Wocheneinkauf. Dann kommt ein Anruf, ich gucke schon, ich denke, oh, Donnerwetter, also wenn der anruft, der Kollege hat Rufbereitschaft. Und richtig, er hatte eine Bombe. So, meinte er so, wir werden heute noch entschärfen. Ja, ne, alles klar, dann komme ich zum Ort. So, damit war die Entscheidung gefällt. Das nächste, was ich gemacht habe, und zu meiner Frau, du, also die Planung jetzt so sieht für mich anders aus. Ne? Und sie bekam ein Telefonat schon mit und meinte schon, ja, ist klar. Also wenn er heute noch fertig wird, dann ist ja schön, dann sag mal Bescheid. So, das war die ganze Reaktion. Dann hat sie das weitere Familienleben alleine geschmissen. Der nächste Kollege, der dann noch notwendig war, bei dem war es genauso. Da wurden die Kinder gerade versorgt zu der Zeit. Ne? Ja, er ist aufgestanden und sagt, okay, komme, alles klar, was soll ich machen, wo soll ich mich melden und wie geht's los? Und die Frau hat es auch mitgetragen. Das heißt also, zu Hause muss klar sein, der Mann kann zu unmöglichsten Zeiten zum Dienst gehen und hat eine Aufgabe zu erfüllen.
Ja, nicht nur das, sondern es ist ja nun auch gefährlich, weil Sie ja auch gerade sagten, unter Körpereinsatz, im schlimmsten Fall kann ja auch natürlich was passieren. Was war denn für Sie so das Eindrücklichste? Vielleicht hatten Sie ja mal ein Erlebnis oder mehrere wahrscheinlich, wo Sie dachten so, das war richtig haarig, da habe ich selber dann auch ganz viele Schweißperlen auf der Stirn gehabt.
Ja, da fällt mir eigentlich immer nur eine ein, das ist eine Bombenentschärfung, die war schon, glaube ich, 2005, war unter den Linden, da war eine britische 500-Kilo-Bombe mit einem Langzeitzünder und diese stand senkrecht und der Zünder ist dann am Boden verbaut. Und ich musste sie den Zünder ertasten und die Bombe stand im losen Erdreich und dachte mir, da muss man die... Der Durchmesser der Bombe ist etwa so groß wie so ein großer Speiseteller an der Stelle. Und die hat eine Länge von 1,40 Meter und ist aber 500 Kilo schwer. So, und dann steht da so ein 500 großer Kilo schwerer Eisenkörper und man musste unten den Körper, den Zünder suchen. Ich habe dann auch freigegraben und so ein bisschen abgestützt mit dem Material, was ich da so vor Ort hatte. Und mit einem Mal sackte die Bombe nach und stand dann auf meiner rechten Hand.
Oh Gott.
Ja, und ich wusste, ich hab's schon mitgekriegt, ja, okay, das ist ein Langzeitzünder. So, das war schon mal klar. Ja, okay, das ist ein Langzeitzünder. Und in dem Moment rutscht die Bombe nach. Und ich wusste, ja, ja schön, jetzt stehen hier 500 Kilo auf meiner Hand und die kommen nicht weg. Na toll, boah. Dann habe ich erstmal mich umgeguckt, ja, wo ist denn mein anderer Kollege? Hab mir das mal reingeholt und gesagt, du, die Bombe steht hier auf meiner Hand drauf. Das ist ein Langzeitzünder, also hilf mir mal. Dann kam mir runter und ja, und die hat dann gestützt und runter, meine Hand runter, ich war ohne Verletzung, alles gut, weil war ja weicher Boden, ne, und ich hatte ja die Bombe abgestützt, also ich konnte dann zwischen so Steinen durchgreifen, die ich da zur Abstützung eingebracht hatte. Ja, aber die Situation war dann halt da, aber meine Sorge war eigentlich, dass da 500 Kilo mit einer mal auf meiner Hand stehen und ich komme da nicht mit der Hand so weg. Aber es ist alles gut gegangen und das war eigentlich meine erste und einzige Sorge, die ich so hatte, diese 500 Kilo auf dem Punkt auf der rechten Hand. Und im Nachhinein gesagt, naja gut, also bist halt nicht weggekommen, ja, aber ich war ja anschließend auch an der Bombe dran. Und insofern waren eigentlich die Sorge, die ich dann so hatte, nicht die Bombe selber, dass sie detonieren kann in jedem Augenblick, wenn ich immer noch vor Ort bin, sondern eigentlich nur dieses Gewicht und ich komme irgendwie da mit dem Gewicht nicht klar und die könnte mich in irgendeiner Weise verletzen. Das war eigentlich meine Sorge.
Das ist lustig, ne? Dann kommen die absurdesten Ideen in gerade so einer Gefahrensituation. Mhm. Jetzt haben Sie vorhin angesprochen, dass die Partnerinnen oder Partner zu Hause auch mit dem Job klarkommen müssen. Ja. Ja? Ich meine, wie ist denn das dann im Familienleben? Man weiß, oh, der Papa wird jetzt gerufen oder mein Mann wird jetzt gerufen und da geht es darum, eine 500 Kilo schwere Bombe zu entschärfen.
Ja.
Im schlimmsten Fall weiß ich nicht, ob ich ihn nachher wiedersehe.
Ja, insofern nehmen wir auch im Vorfeld bei den Bewerbungsgesprächen auch schon die Frauen mit ins Boot. Also wir reden jetzt mal, uns manchen geschieht, andere Lebensgemeinschaft, egal, ne, der Partner. Und wir sagen auch immer wieder gern, du beim nächsten Gespräch kann auch gerne dein Partner mitkommen. Dann unterhalten wir uns gemeinsam. Wo ist das Problem? Also wir haben da ja kein Problem mit. Es ist sogar besser, weil derjenige hat ja auch Fragen. Und die kann aber nur ich beantworten und du nicht selbst. Und insofern bringen wir ihn einfach mit. Ja? Und vor allem ist dann auch klar, was ist das für eine Dienststelle? Wo liegt diese Dienststelle? Was sind das für Typen, ja, wo man sich da bewirbt? Und dann werden viele Ängste auch genommen, viele Fragen auch gleich gestellt. Und das ist schon mal ganz hilfreich. Und im Nachhinein, das hat sich definitiv auch so bewährt. Und das muss man doch so nicht durchführen. Ne? Ich dachte, Erstaunen ist immer groß. Ja, das geht. Ja, das geht. Klar, warum sollte nicht gehen? Ne? Und meine Frau beispielsweise hat ganz klar gedacht, so, würde mich da mal bewerben zu dieser Dienststelle. Da wollte ich eigentlich schon immer hin und sagte, ja, dann bewirb dich, wenn es jetzt geht. So, und dann habe ich mich beworben und gesagt, so, jetzt kann ich diese Tätigkeit ausführen, bin angenommen worden und sagte, ja, dann mach. Und sie sagte selber von sich, sie hat keine Angst. Also sie hat keine Angst, wenn ich keine Angst habe. Und für sie war es sogar beruhigend, dass ich hier bin, weil ich war vorher auch bei geschlossenen Einsätzen dabei, 1. Mai und dergleichen. Ne? Und da weißt du auch nicht, wie es ausgeht. Und du weißt ja, weißt du, als Funkwagenbesatzung nicht, wenn sich die Tür öffnet und da war ein unzulässiger Lärm oder eine Streitigkeit, in welcher Situation du mit plötzlich stehst. Insofern konnte sie mit dieser Situation auch schon immer umgehen und war beruhigter, dass ich jetzt hier hingehe und hier ist klar, wann die Gefahr anfängt und wann sie beendet ist.
Sie haben ja schon gesagt, dass man in der Ausbildung schon sehr genau sein muss. Man muss im Beruf sehr genau sein. Man muss einen coolen Kopf bewahren. Man muss in relativ kurzer Zeit erfassen, mit was für einer Situation habe ich es zu tun. Also man muss wirklich perfekt agieren können. Man muss funktionieren. Wie wirkt sich das denn eigentlich auf das Privatleben aus? Ist denn so diese Art von Perfektionismus, die man dann im Beruf hat, im Berufsalltag, nimmt man die auch mit in den privaten Bereich?
Teilweise schon. Auch nur teilweise. Das ist auch immer typbedingt. Also bei mir ist es beispielsweise so Verwaltungstätigkeiten, Umgang mit anderen, mit Behörden und dergleichen, ne? Das ist schon entspannter. Aber bestimmte technische Dinge, die möchten klar sein, ne? Und das muss auch funktionieren. So, und da sind wir doch keine Zeit gescheut und auch kein Material. Ne? Und insofern ist da auch jeder anders gestrickt. Aber ja, man nimmt es dann schon mit. Also den vollkommen perfekten Menschen wird es ja nicht geben. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich bin es dann definitiv nicht. Und insofern ist es auch so, sagt meine Frau auch mal wieder, ja, also diese Verwaltungsdinge, die führt sie dann ganz gerne im Privaten. Und ich mache die praktischen Dinge und das sollte dann auch. Wird doch klappen.
Okay, weil Sie gerade praktische Dinge ansprachen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel einen neuen Fernseher kaufen und der funktioniert aber nicht so, wie es in der Gebrauchsanleitung steht, dann fuchst Sie das, ja?
Mal abgesehen davon, dass wir noch nie einen Fernseher besessen haben, an dem wir mal ein anderes technisches Gerät. Ja, egal, ich bin dann erstaunt und denke dann, das muss ja irgendeine Ursache haben. Und dann geht es dann wieder los, diese Neugier. Ne? Das muss ja irgendeine Ursache haben. Wo ist denn eigentlich die Ursache jetzt? Dann frage ich das mal bei mir persönlich nach. Und okay, und ansonsten hole ich mir mal Hilfe. Irgendwo muss es ja Hilfe geben. Kann ja jemand fragen oder ich kann mich informieren. Und dann frage ich mich, wie ist es denn eigentlich aufgebaut? Wie funktioniert es denn? Ne, auch digital. Und insofern sind da wieder die Parallelen zum Beruf, ja.
Aber Sie wirken auf mich sehr gelassen. Also so wie Sie sich jetzt beschreiben oder wie Sie da herangehen, ist es eher so die Neugier und das wachsame Auge. Aber es klingt jetzt für mich nicht so, als wären Sie perfektionistisch oder würden Sie von sich aus behaupten, ja, ich bin schon ein Perfektionist.
Würde ich nicht unbedingt behaupten wollen. Ich versuche mit den Situationen, mit denen dann gestellt werde, optimal zu reagieren. Sagen wir mal so, ne? Also Perfektion, glaube ich, das führt zu weit. Müsste man auch sehen, müsste man definieren können. Ne? Aber ich sage mal, optimale Reaktionen und Entscheidungen treffen, das finde ich schon richtig. Das ist gut, ja. Insofern, ja doch.
Weil Sie vorhin sagten, Sie hatten 17 Bewerbungen gehabt und die haben Sie auch alle eingeladen zu Gesprächen. Wie ist denn das Verhältnis Frau-Mann? Gibt es auch Frauen, die sich auf solche Jobs bewerben?
Hatten wir auch, ja, klar. Also wir hatten auch eine Bewerberin da, wir hatten zwei Bewerbungen, muss man dazu sagen. Das eine war so eine reingestreute, war halt eine Bewerbung, weil sie wollte von ihrer Dienststelle weg. So, und hat weit gestreut und gesagt, gucken wir mal. Hat dann auch sehr schnell festgestellt, nee, das ist ja nicht wirklich. So, und dann ist ja auch okay. Ne? Die nächste Bewerberin war dann, ja, sie war auch zur Hospitation dann auch vorgesehen, aber das war letztendlich so, sie hat es halt rein körperlich nicht geschafft. Das haben wir auch miteinander besprochen. Ne? Also es war nicht wirklich leistbar. Und man muss auch mal bedenken, man wird auch älter. Und man ist dann vielleicht nicht mehr so körperlich leistungsfähig. Ne? Auch wir Männer nicht, aber letztendlich, es funktioniert. Ne? Aber ihr hat es von vornherein, war nicht günstig. Und insofern habe ich gedacht, okay, wir haben es miteinander probiert, aber war es jetzt nicht gewesen.
Das wird wahrscheinlich sowohl bei männlichen als auch bei weiblichen.
Aber selbstverständlich, ist gar keine Frage. Na klar, weil es ist letztendlich so, man arbeitet auf einer Baustelle. Und die Baustelle ist schmutzig, das ist nicht das Thema. Da sind wir wieder beim Schmutz, ne? Das ist ja nicht das Thema. Aber du musst chippen, ne? Und du musst dich teilweise im trockenen Lehm vorarbeiten und dann wird es anstrengend. Und wenn man dann in einem Graben liegen muss, um dann irgendwo mal den Körper, der dann außerhalb der Grabenwand in einen Meter Entfernung liegt, freizulegen, ins Erdreich reingräbt, sich wie ein Maulwurf, ja, einen Tunnel gräbt, dann wird es auch schwer und das ist wirklich nicht für jeden dann handhabbar. Ja.
Ich habe noch eine Frage und zwar, man weiß ja, dass in der Berliner Verwaltung fehlt es an Nachwuchs, ne, im öffentlichen Dienst, an allen Ecken und Enden. Ich weiß nicht, wie es bei der Berliner Polizei ist und gerade auch in der Kampfmittelbeseitigung. Wie sieht es denn da eigentlich aus?
Also für die Berliner Polizei kann ich nicht wirklich sprechen, da fehlt mir der Überblick. Aber wir hatten gar keine Nachwuchssorgen. Nein, also wir hatten 4 Stellen zu besetzen und hatten ausreichend Bewerber, wir hatten ausreichend Hospitanten dann gehabt. Sie waren dann hier bei uns 14 Tage und dann haben wir sie wirklich herangeführt und haben gezeigt, was wir machen. Und insofern können wir uns über Nachwuchskräfte wirklich nicht beklagen. Also wir sind optimal versorgt mit den Nachwuchskräften, die wir haben. Und sind auch genau die Typen. Also sind neugierig, sie wollen wissen, wie etwas aufgebaut ist, sind sowas von wissbegierig und erschließen sich auch neue Quellen, wo man dann nochmal sagt, oh Donnerwetter, da hätte ich jetzt auch nicht unbedingt dran gedacht. Ne? Und insofern ist es auch interessant, auch davon zu lernen. Davon profitieren wir auch, ja, na klar.
Also man kann eigentlich schon sagen, Sie haben hier einen bombensicheren Job, weil Sie haben ja vorhin schon mal angesprochen, es gibt ja schon einige Sprengsätze, die es noch gibt in Berlin und Brandenburg. Gibt es da irgendwie Zahlenschätzungen darüber, bis wann alle mal entschärft sind oder entdeckt sind?
Ja, die Frage, die treibt eigentlich fast jeden um, aber die treibt schon jeden seit Ende des Zweiten Weltkrieges um. Und wir sind in Berlin immer noch bei 30 Tonnen pro Jahr. Da klärt sich einfach daraus, hier in Berlin war das Hauptkampfgebiet zum Schluss. Na, hier haben sich zwei Nationen dann wirklich gegenübergestanden, verbittert. Es wurde Munition produziert. Berlin war ein großer Rüstungsstandort, einer der größten in Deutschland. Vermutet man so gar nicht, aber es war so. Und insofern sind bei den Endkampfhandlungen sehr viel Munition in die Stadt reingekommen, wurden hier gelagert und wurden anschließend nicht mehr verwendet. Das heißt also, wir haben ja nicht nur die Blindgänger, wir haben auch Munition hier, die einfach nicht mehr verwendet worden ist. Und die wurde entsorgt. Und das im großen Stil. Es gibt Fundstellen, da kommen tonnenweise Munition heraus. Die liegen in Wäldern unter anderem, in unseren Berliner Wäldern. Und insofern staunen auch wir immer noch, dass es so viel gibt. Aber wir erwarten es halt, weil wir halt damit den Umgang haben. Und wir haben auch immer wieder gefragt, genau, wie viel erwartet ihr denn noch? Also wir mussten eine Prognose abgeben für die nächsten 15 Jahre und damit kann man schon mal sagen, wir werden weiterhin Kampfmittel in Berlin finden, auch in diesen Größenordnungen. Es wird sich irgendwann mal reduzieren müssen, aber wir haben nach wie vor große Funde. Wir haben ja auch ein großes Baugeschehen in Berlin. Also der Bauboom setzt ja so 90 herum ein. Ist klar, als beide Teile dann vereint wurden. Aber jetzt werden die Flächen bebaut, die bisher nie angefasst worden sind. Und das merken wir, aber ganz deutlich. Und wir brauchen ja 77.000 Wohnungen in Berlin. Also gebaut wird ohne Ende, wird ja in jeder Ecke wird ja irgendwo gebaut. Und insofern ist das Fundaufkommen stabil. Ist auch deshalb stabil, man hat bis Ende der 60er Jahre eigentlich folgendes gemacht, wenn man neu gebaut hat, man hat die Keller, die bestehenden Bausubstanz glatt gezogen und hat auf diese ehemaligen Keller raufgebaut. Und wenn jetzt gebaut wird, dann werden diese Gebäude abgerissen, werden dann aber bis in den gewachsenen Boden hinein abgetragen, also ausgebaggert. Und dann werden auch die Keller geöffnet und schon sind wir wieder bei Kampfmitteln, die da schon seit Kriegsende liegen. Also insofern ist es unglaublich, was hier kommt. Ja.
Also so verrückt es auch klingen mag, aber für die Branche ist gesorgt. Der Nachwuchs muss sich keine Sorgen machen, dass er irgendwann nicht mehr gebraucht wird. Also zumindest für die nächsten Jahrzehnte, so schlimm das auch klingen mag. Was sagt man eigentlich bei Ihnen, wenn Sie dann so zu einem Einsatz geht? Ne? Also man sagt, es gibt ja toi 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 oder Hals- und Beinbruch. Klingt jetzt ganz schlimm, jetzt gerade in Ihrem Zusammenhang natürlich auch, oder Petri Heil. Gibt es da so ein Los?
Also in der Tat gibt es sowas nicht. Haben wir nicht. Ne? Also eins wollte ich mal sagen, melde dich mal. Boah. Na, damit dann klar ist, um was geht es denn überhaupt? Wie ist denn der Stand vor Ort? Ja, melde dich mal. Das ist dann so, sind so die letzten Worte, die wir dann da so mit auf den Weg geben. Es gibt schon so ein Petri Heil sozusagen. Ja. Also wir haben auch eine Schutzpatronin, die Barbara ist ja Schutzpatronin der Bergleute und Feuerwerker und auch insofern für die Kampfmittelräumung. Und da gibt es auch den Spruch wie aus dem Bergwerksbereich, Glück auf. Manche benutzen ihn, aber im täglichen Umgang ist es ja eigentlich nicht üblich.
Okay, ich sage Ihnen aber trotzdem toi, toi, toi.
Ja, danke.
Trotz alledem, ich danke Ihnen sehr, dass ich Sie hier auf dem Sprengplatz in Grunewald besuchen durfte. Ich habe das einigen erzählt und die waren sehr neidisch, dass ich Sie heute hier sehen durfte. Einige haben schon gefragt, so, darf ich nicht mitkommen? Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund in jeder Hinsicht. Ja. Und auch von Ihnen, liebe Hörerinnen, verabschiede ich mich. Toll, dass Sie wieder bei Lost in Perfection dabei waren. Mein Name ist Suyin Kim, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, bleiben Sie perfekt unperfekt.